Herzlich willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
Die Idee, wie das Gespräch zustande gekommen ist, vielleicht ganz kurz, im Herbst tatsächlich geschafft, das erste Mal Corona auszufassen, und wenn man als Mann krank ist, dann ist man ja richtig schwer krank und dann liegt man daheim am Divan und hat viel Zeit nachzudenken. Zum Lesen reicht es nicht. Was gegangen ist, ist Kabarett schauen und Comedy. Ja, das geht. Und dann haben wir gedacht, die erzählen da ja bei jeder Aufführung dasselbe. Und eigentlich mache ich in der Praxis auch nicht viel anders. Ja, man wiederholt Themen zum tausendsten Mal. Und dann haben wir gedacht, das, was sie in der Praxis ja hunderte und tausende Male schon erzählt haben, kann man denn nicht an Part an Rahmen geben. Der nächste Schritt war dann in Danke, Gerhard, Dr. Birkner, von Dolomitenstadt zu fragen, was er davon haltet. Er hat gesagt, sofort, passt. Zeitgleich ist dann irgendwie zufällig die Serie da Reden hilft entstanden von der Ganda Evelyn und der Frau Buchberger mit den Selbsthilfethemen. Das war Zufall, aber offensichtlich sagst du, ist Interesse für die Thematik da. Und dann ist das passiert, wo ich eigentlich nicht mehr damit gerechnet habe, nämlich, dass klinisch-psychologische Behandlung irgendwann mal Kassenleistung wird. Ja. Also ich habe mir gedacht, das schaffe ich nicht mehr bis zur Pensionierung, aber jetzt ist es tatsächlich so, ab 01.01.2024 ist das die klinisch-psychologische Behandlung Kassenleistung. Dann haben wir gedacht, das wäre echt ein guter Einstieg in die, vielleicht wird es eine Serie zu psychologischen Themen. Und habe die Musa Bernadette, klinische Psychologin, Kassenpsychologin, gefragt, ob sie Zeit hätte und Lust hätte, dass wir uns zu dem Thema unterhalten. Mhm. Sie nickt mit dem Kopf.
Ja.
Sie hat Lust gehabt und sie hat Zeit gehabt.
Was ich dir geantwortet habe?
Zeit keine, aber Lust, oder?
Nein, ich habe Lust dazu, deswegen habe ich Zeit.
Ah, genau, sowas. Ja.
Genau.
War ja nicht selbstverständlich, weil wir haben es erst letzte Woche geschafft, unseren Quartalskaffee nach 2 Jahren wieder zu trinken.
Genau.
So viel dazu. Willst du das selber vorstellen, kurz?
Ja, ich bin die Bernadette Moser, bin seit einigen Jahren da in Lienz, Vertragspsychologin für klinisch-psychologische Diagnostik und genau, mache eben Diagnostik, aber einen Teil auch Behandlung.
Ich habe mich noch nicht vorgestellt.
Stimmt. Ja, wer bist du?
Wer alles bist du? Du kennst den Satz, wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Wie viele, ja, genau.
Da bin ich jetzt der Psychologe, eben der Christoph, ich bin auch klinischer Psychologe und mache eben hauptsächlich klinisch-psychologische Behandlung inzwischen. Zeitlang Verkehrspsychologie gemacht, Sportpsychologie hat sich eingeschränkt. Ja, irgendwann sollte man oder muss man sich auf was konzentrieren. Also jetzt sitzen da zwei klinische Psychologen und die Idee war jetzt, ein bisschen Information zu geben, was genau ist die klinisch-psychologische Behandlung, was machen klinische Psychologen, was dürfen sie, wie unterscheidet sich's? Willst du ein bisschen was dazu?
Ja. Also was ist eine klinisch-psychologische Behandlung vielleicht am Anfang, oder? Genau. Also ist eigentlich ein Heilverfahren und dient dazu, wenn Menschen Probleme fast jeglicher Art haben, also vor allem psychische Probleme, können aber soziale oder körperliche Probleme sein, dann dient die psychologische Behandlung dazu, also eine Verbesserung herbeizuführen oder zu helfen eigentlich, genau. Also eigentlich vorwiegend durchs Gespräch zu unterstützen, Belastungen zu bewältigen.
Genau.
Ja.
Und da gibt es ja, glaube ich, da gibt es ja eine ganze Reihe von Techniken, Methoden, Anleitungen, wie man bei gewissen Symptomatiken vorgeht. Ja.
Genau.
Glaube ich, die Grundtechnik ist immer das Gespräch,
Ja.
Medikamente darf man ja keine geben.
Genau, das machen die Psychiaterin, der Psychiater. Genau.
Könnte man, weil jetzt naheliegend eben die Frage, die in der Praxis oft auftaucht, Herr Ebner, wie ist das mit den Medikamenten? Soll ich die erhöhen?
Ja, genau.
Ich habe gesagt, keine Ahnung, fragen Sie einen Psychiater oder einen Arzt. Nicht? Ja, warum machen Sie das nicht? Ja.
Genau, wir haben das nicht studiert, oder? Wir sind keine Medizinerinnen und Mediziner. Wir haben Psychologie studiert als Grundausbildung, genau. Deshalb sind wir für die Medikamente nicht zuständig. Wobei es eigentlich, wenn man ein psychisches Leiden hat, wie zum Beispiel eine Depression, nicht unüblich ist, dass man eigentlich bis zur mittelgradigen Depression mit einer psychologischen Therapie oder Psychotherapie behandelt und ab der mittelgradigen Erkrankung kommt oft die Medikation dazu. Aber es gilt eigentlich immer, ein beides anzuwenden dann, sowohl die Therapie als auch
wie sieht das die Medikation. Halt ganz pragmatisch, es gibt Phasen oder Phasen der Erkrankung, wo es schwer oder kaum möglich ist, therapeutisch zu arbeiten, weil man schwarz zubekommt, weil es einfach nicht gut geht, dann ist es pragmatisch einfach sinnvoll, Medikamente zu nehmen, weil die kennen schon was, die machen was, damit es dann überhaupt leichter oder überhaupt oft erst möglich ist, therapeutisch zu arbeiten. Ja. Mhm. Weil oft natürlich die Sorge auftaucht, wäre ich abhängig oder ich nehme sicher nichts. Mhm. Ich sehe es einfach pragmatisch, die Dinge wirken.
Ja.
Nicht sofort, nicht bei jedem gleich, aber
wenn es nötig ist,
einfach unterstützend war, das soll sein.
Ja.
Die medikamentöse Behandlung wie die therapeutische. Genau. Mhm. Was unterscheidet einen klinischen Psychologen? Was ist der anders als ein Psychologe? Was ist anders als ein Psychiater? Und dann gibt es ja noch Psychotherapie.
Ja. Also die Ausbildung einfach, oder? Also wer klinische Psychologin ist, hat eine mindestens fünfjährige Ausbildung als im Psychologiestudium hinter sich, jetzt eben ein Bachelor- und ein Masterstudium und danach eine zweijährige postgraduelle Fachausbildung zur klinischen Psychologin. Natürlich auch mit regelmäßigen Fortbildungen und so weiter. Relativ aufwendige Ausbildung eigentlich, bis man dorthin kommt. Genau. Deshalb ist es eben auch ein gut erlerntes Heilverfahren.
Genau, so. Das
ist
ja oft die Frage nicht, also warum ist das bisher noch nicht gezollt worden? Ja, Psychotherapie ist ein Teil ist refundiert worden, bei klinisch-psychologischer Behandlung nicht. Ich kann mich an, glaube ich, in Anfang der 90er Jahre erinnern, in Vorlesungen, wo das schon Thema war. Ja. Mhm. Jetzt endlich hat es unser Berufsverband geschafft, Hut ab. Mhm. Warum ist es bislang nicht gezollt worden? Mhm. Also ich denke, fachlichen Grund hat es da eigentlich nie angegeben.
Ja.
Es ist ja berufspolitischer gewesen. Ja. Aber gut, dass es
seit
jetzt...
Seit langem ein anerkanntes Verfahren, die klinisch-psychologische Behandlung, aber nicht unterstützt finanziell bisher. Deshalb ist das schon ein Meilenstein.
Wirklich.
Dass man das jetzt auch unterstützt, dass das unterstützt wird, ja.
Im ersten Moment, wie ich das gelesen habe, glaube ich, vorher im Juli, August, ist der Beschluss gefasst worden. Ja, und dann mit ersten 24 gilt es. Ich war dann recht, jawohl, endlich. Ja, und dann kommt gleich die Bremse ein bisschen. Ja, also es wird nicht vollständig übernommen, zum Teil. Gut, also langfristig oder mittelfristig, glaube ich, schon das Ziel, dass die klinisch-psychologische Behandlung als Kassenleistung zur Gänze übernommen wird.
Ja.
Mit IK dann,
da
werden wir genau. Stickel weit weg sein, denke ich. Das werde ich nicht mehr erleben. Vielleicht doch. Genau. Mhm. Genau, und du machst ja hauptsächlich Diagnostik plus Behandlung.
Ja.
Dann frage ich doch die Fachfrau, wie läuft die Diagnostik? Wie ist überhaupt der Ablauf der klinisch-psychologischen Behandlung?
Ja, du machst jetzt die Diagnostik und nicht die klinisch-psychologische Behandlung.
Genau, zuerst.
Also wenn Menschen mit Symptomen kommen, dann geht es darum, die aufzunehmen und einmal zuzuordnen und zu schauen, ob es in eine Diagnose fällt, zum Beispiel bei der Depression, wenn viel Müdigkeit auftaucht, Erschöpfung, Antriebslosigkeit und so weiter. Ist die Frage, gehört es da dazu, oder? Mhm. Zu einer Depression zum Beispiel, genau. Und je nachdem wird dann ein gemeinsames Ziel erarbeitet und an dem über einige Stunden gearbeitet.
Eben ganz wichtig, also was man oft erlebt, Klienten kommen in der Regel mit der Warum-Frage, warum ist es so, warum geht es mir schlecht, was ist die Ursache?
Ja.
Mit der Zieldefinition geht man ja über zu einer Wofür-Fragestellung, wofür lohnt es sich herzukommen, wofür lohnt es sich, es ist ja finanziell und zeitlich aufwendig,
ja. Ja.
Wofür lohnt es sich, was zu machen, und das verändert ja den Fokus. Nicht? Also dann trennt man sich doch ein bisschen vom Problem, Symptoms und geht hin Richtung Lösung.
Ja. Ja. Und die Menschen kommen ja meistens nicht an dem Punkt, wo sie ein Problem haben, sondern wo sie am Ende der eigenen Möglichkeiten stehen, das Problem zu lösen. Also insofern geht es schon auch darum, eventuell nochmal neu über Bewältigungsstrategien gemeinsam zu sprechen oder die zu erarbeiten. Also was es eigentlich immer bringt, ist, meine Erfahrung ist, dass es eine bessere Lebensqualität bringt. Und selbst wenn Probleme an und für sich nicht immer zu beseitigen sein, ist es manchmal so, dass man einen konstruktiveren Umgang mit ihnen erarbeiten kann in der klinisch-psychologischen Behandlung.
Also muss man eher realistisch sein, oft ist so die Vorstellung, das ist dann weg.
Ja, das ist vielleicht oft eine berechtigte Erwartung, die ist vielleicht nicht immer zu erfüllen, aber was es schon macht, ist, dass das Problem ein bisschen sich irgendwie nicht mehr so schwer anfühlt, vielleicht am Ende. Ja.
Also eine positive Nebenwirkung, es kann durchaus besser werden.
Ja, genau.
Ja. Es kann auch vorübergehend mal schlechter werden.
Gell? Ja, ist oft sogar wichtig, weil man die Probleme besser spürt oder auch die Thematiken dann ein bisschen untergreift, oder? Wenn man sie nicht mehr verdrängt, sondern auftauchen lässt. Genau, das ist vielleicht eine der vorübergehenden Nebenwirkungen, dass es manchmal am Anfang sogar schlechter wird, kurzzeitig.
Oder sich eben das zu einer Verschiebung der Problematik führt.
Ja.
Aber, also ich würde jetzt mal salopp sagen, langfristig hat es immer noch was gebracht.
Ja. Also die typischen Fragestellungen vielleicht, die so auftauchen in der Praxis, was bedeutet es denn praktisch? Eine psychologische Behandlung, also an welchen Fällen tauchen den Menschen so bei dir zum Beispiel auf?
Das ist eh interessant, weil ich denke, also jeder hat so seine Themen, ob es jetzt absichtlich oder es hat sich über die Jahre ergeben. Mhm. Also ich würde sagen, bei mir sind es hauptsächlich die Angstthemen.
Angst.
Angsterkrankungen und ob das Leistungsangst, Versorgungsangst. Burnout-Thematik ist ein zentrales Thema. Ja. Mhm. Zwänge sind von Haus aus selten, aber ich finde sie ganz spannend zu arbeiten. Mhm. Ja. Was hast du von den Schwerpunkten
eigentlich? Ich habe gerade überlegt, das deckt sich vielleicht schon ein bisschen. Aber was häufig ist, ist so, dass es eigentlich so Belastungssituationen sind, so Umgang mit veränderten Lebenssituationen. Probleme am Arbeitsplatz, Tod von oder Trennung, Krankheiten, also irgendwie, wo das Leben einem halt Themen hereinspielt, die oft schwer anzugehen sein. Genau. Was schon ein häufiges Thema ist, ist auch so was passiert im Alter mit der Psyche, also wo es dann häufiger zu Depressionen kommt oder auch Angehörige belastet sind aufgrund von Pflege.
Weil du davor gesagt hast, weil das Leben so einerschneibt, das sind ja die Auswirkungen, die man jetzt auch von wie viele Lockdowns und Einschränkungen und Corona-Geschichten gehabt haben, weil das hat ja durchaus Spuren hinterlassen oder hinterlässt immer noch. Ja. Also das wird nicht so schnell vorbei sein. Was hast du da, was ist dir da aufgefallen und was hat zugenommen oder was ist häufiger geworden? Oder?
Ja, also Angsterkrankungen sind eindeutig häufiger geworden. Es ist so diese Welt, die Welt ist irgendwie so spürbar unsicherer geworden für viele Menschen. Und ich denke, das ist auch ein Stück weit real, aber es geht um diesen Umgang auch damit, wie kann ich da wieder gut Halt finden. Bei Jugendlichen, vor allem weiblichen Jugendlichen, ist Anorexia total, also ist deutlich gestiegen. Aber eben auch bei Kindern und Jugendlichen Ängste, würde ich sagen, führen so ein bisschen das Ranking an, was ein der Symptomschwere sehr zugenommen hat. Ja. Oder wie würdest du sehen?
So was mir ist nicht aufgefallen ist, recht bald, nach einem Jahr, so nach Corona, waren es so bei Jugendlichen, die Probleme bei der Empfindung oder Entwicklung der sexuellen Orientierung irgendwie noch nah. Es haben so viele normale Begegnungssituationen gefehlt. Mhm. Ja, und was ja gerade in dem Alter Pubertät einfach dazugehört, und das war alles nicht möglich.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob das mein subjektiver Eindruck war, aber das ist mir wirklich aufgefallen, so Definition bin ich, was bin ich jetzt, wo ist meine Präferenz? Mhm. Ja, das war ziemlich durcheinander. Ja.
Ja. Mhm, stimmt, das ist ja.
Und gerade bei Erwachsenen, die das war ich, ja, was auch bei Erwachsenen, die an und für sich total stabil waren, die Zeit der Verunsicherung gemacht hat. Ja. Man, jeder kennt nur den Satz von Kurz, jeder wird jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Um Gottes Willen, ja, das hat mit allen was gemacht. Ja.
Ja.
Genau. Dass da Leid durcheinander gebracht hat und wirklich, ob das jetzt Ängste oder Panikattacken oder in Überforderungssituationen gekommen sein, die an und für sich Jahrzehnte stabiles Leben gehabt haben. Ja.
Ja. Ja, und wie du sagst, ich finde auch bei Jugendlichen ist so dieses schon eine versäumte Lebenserfahrung zum Teil, wo so, dann so soziale Unsicherheiten auftauchen, weil wirklich zu wenig Begegnung stattgefunden hat im Außen. Mhm. Ja. Ja.
Ja. Haben wir noch. Genau, vielleicht ist zum Thema, ob erst 24, das klinisch-psychologische Behandlung ist Kassenleistung oder wird bezuschusst? Wie läuft das ab?
Genau.
Wir sind ja lange Zeit im Unklaren
gewesen.
Genau. Also ich glaube, in den Weihnachtsferien haben ÖGK und BEP angefangen zu verhandeln, rechtzeitig zum 1.1.
Ja.
Im Jänner hat halt, glaube ich, also keiner von uns irgendwie gewusst, wie das jetzt genau läuft. Mhm. Ja. Jetzt, mit der Zeit wird es ein bisschen genauer.
Ja. Ja, ich denke, das ist wirklich ein lang ausständiger Missstand, dass da Menschen unsere Honorarnoten zur Gänze selber beglichen haben. Das ist höchste Zeit, dass man da einen Zuschuss kriegt. Eben, es ist quasi so eine Wahlpsychologinnenleistung sozusagen, oder? Man kriegt einen Teil von der Kasse zurück, die ÖGK zahlt
33,
wie viel war das?
33, also ÖGK zahlt 33,70,
genau.
Die SVS 45 und die BVAEB zahlt 46,60.
Ja, genau. Also da kann man damit rechnen, dass man ungefähr ein Drittel des Honorares auf jeden Fall rückerstattet kriegt. Das ist, es ist mal ein Anfang. Ja, genau. Ja,
also noch ein Stückchen weit weg von IK durchziehen, aber es ist wirklich ein wichtiger Schritt, man hat, ich gehe nicht zum Psychologen und setze mich hin und sage mir, wollte Ihnen nur erzählen, wie gut es mir geht, sondern wenn ich schon hingehe, dann habe ich eine Belastungssituation, die
ja
dann meistens mit nicht nur psychischer, sondern auch mit finanzieller Belastung auch verbunden ist oft.
Ja.
Und das ist dann wirklich ein Brocken, wenn man selber zahlen muss. Ich habe gesagt, Gott sei Dank ist das so weit gekommen. Ja,
ja, und das ist ja wirklich auch so, dass es eine gute Studienlage dazu gibt, dass es wirklich ein sehr ein wirkungsvolles Heilverfahren ist. Insofern.
Ja. Es wirkt.
Es wirkt, genau. Ja. Ja. Ja, ist, ja. Genau, was braucht man dazu, um zu diesem Geld zu kommen?
33,70 zu kommen.
Ja, genau.
Zumindest.
Genau, ja. Also im Grunde, was es braucht, ist eine ärztliche Bestätigung vorab oder zumindest spätestens vor der zweiten Sitzung. Also man kann sich die erste Sitzung mal quasi anschauen, aber bei der zweiten braucht es dann eine ärztliche Untersuchung vorab. Und dann werden die ersten 10 Einheiten bezuschusst, bedeutet, dass man die Honorarnote zuerst selber begleichen muss und dann einreicht. Und
mit
dann
mit der Bestätigung, oder vielleicht zu der Bestätigung, das ist der weiße Zettel.
Ah ja, genau, nicht der gelbe.
Das ist der weiße Zettel, ist nur die Bestätigung einer ärztlichen Untersuchung. Ja.
Ist keine Überweisung.
Keine Überweisung, keine Diagnose, sondern nur die Bestätigung einer ärztlichen Untersuchung, der weiße Zettel, mit Bitte um klinisch-psychologische Behandlung.
Mhm.
Ja. Das reicht, es kann der Hausarzt machen, es kann der Psychiater machen, es kann der Neurologe machen.
Mhm.
Ja. Also dann, wenn der Zettel da ist, dann übernimmt die Kasse den Teil. Und dann, wenn man die bezahlte Rechnung mit der Arztbestätigung dann bei der Kasse einreichen, schriftlich oder online, glaube ich, es geht sogar.
Ja, genau. Ja.
Und dann,
nach 10 Einheiten wird es dann nochmal ein bisschen komplizierter, zumindest für uns.
Genau.
Wir werden uns bemühen, es unseren Klientinnen und Klienten nicht so spüren zu lassen, dass es kompliziert ist, oder?
Genau.
Aber es braucht dann eine Bewilligung, eine fachärztliche Bewilligung, genau, die wahrscheinlich wohl so ablaufen wird, dass vor allem wir was schreiben, dass es der Bedarf über die 10 Einheiten hinausgeht und die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass es mehr als 10 Einheiten braucht, oder? Es wird schon häufiger vorkommen.
Ja. Genau. Also irgendwann vor Jahren habe ich mal gelesen, klinisch-psychologische Behandlung, 15 bis 30 Sitzungen, ist schon viel.
Ja.
Ja, Manchmal geht es schneller, aber in der Regel braucht es die. Und ja, mit der Bewilligung ab der 11. Sitzung, die gilt ja dann, glaube ich, bis zur 50. Also die muss man dann nicht immer wieder holen, sondern was ich jetzt irgendwo gelesen habe, einen aktuellen von unserem Berufsverband, die gilt dann bis zur 50. glaube ich.
Aha.
Ja. Mhm. Ah ja, was vielleicht noch ein Thema war, manchmal bei den Jüngern, wegen Online, Online-Beratung.
Ja.
Machst du das?
Ja, es ist jetzt offiziell, eigentlich darf man, also unter Corona ist das sofort, also war das eigentlich gang und gäbe. Und es gibt aber da eigentlich keine rechtliche offizielle Stellungnahme dazu. Genau. Menschen, mit denen ich während Corona begonnen habe, mit denen wir so Sitzungen noch haben, wo ein Behandlungsverlauf im Auslaufen ist, arbeite ich online, wenn sie weiter weg wohnen. Ja. Weil sie zum Beispiel da noch während Corona daheim waren in Osttirol und dann aber nach Wien gegangen sind zum Studieren, wo es einfach auch sehr sinnvoll ist, das dann auch so abzuschließen.
Genau. Also momentan wird das aber noch nicht refundiert, gell?
Genau,
das ist online. Es wird demnächst wahrscheinlich dann übernommen werden. Es gibt eine eigene Regelung. Es gerade, ich glaube, die Jüngern nehmen das dann eher in.
Ja. Genau, so wie wenn man jetzt vielleicht noch ganz kurz, ich weiß nicht, ob so diese, was ist die Dauer oder Frequenz von einer psychologischen Behandlung, hast du gesagt, eben so 15 bis 30 Einheiten ist so ein nicht seltener Rahmen, in dem man sich bewegt, oder? Mhm. Von der, ja. Also und von der Frequenz her, wie.
Also was sich bewährt hat, anfangs wöchentlich macht schon einen Sinn, weil man die Themen entwickelt und dranbleiben soll.
Dass es prozesshaft bleibt, dass es nicht so stockt.
Bespricht man auch mit den Klienten, wie schaut es aus? Kommen die Abstände auf 2 Wochen oder wenn es läuft, auf 3 Wochen.
Ja.
Aber am Anfang hat sich so der wöchentliche Rhythmus sich bewährt. Mhm. Eben zu der Dauer der Sitzungen auch, das 50 Minuten, 60 Minuten, das ist das Übliche, mit dem man arbeitet. Ja.
Ich finde, alles, was selten ist als 14-tägig, ist dann oft schwierig, es nur in einem Prozess gut zu bündeln. Aber
das ist so spät außen oft dann so eine Behandlung. Genau. So, man meldet sich bei Bedarf, wenn es einmal unrund wird.
Genau.
Also, weil ich sage einmal, ich tue das Auto ja nicht jede Woche in die Werkstatt, sondern wenn es gerichten ist, dann bringe ich mir ins Chatbot. Genau. so sehe ich es nicht oft in der Praxis.
Ja.
Gut, man kann auch darüber reden, was gut läuft, aber ja, vielleicht eine wichtige Frage: Wo findet man klinische Psychologen? Gell? Also, so vielleicht als Tipp: Es gibt die BÖP Helpline. BÖP ist BÖP, Berufsverband österreichischer Psychologinnen und Psychologen. Die sind montags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr besetzt. Die Nummer ist 01 504 8000. Da kriegt man psychologische Hilfe. Dann gibt es das www.psychnet.at. Da kann man nach klinischen Psychologinnen und Psychologen suchen, nach Bundesland, nach Bezirk, nach Ausbildungen, Fachausbildungen. Es gibt eine Bezirkerliste, wo jetzt aktuell jetzt nicht genau weiß, wer da jetzt alle drauf ist, weil manchmal in der Praxis her, wieso sind Sie nicht auf der Liste? Also, ich habe gesagt, weil ich klinischer Psychologe bin und nicht Psychotherapeut. Es hat auf so eine Psychotherapeutinnenliste gegeben. Mhm. Ich weiß nicht, wer die Liste erstellt, aber ich habe es jetzt im Internet gefunden unter Psychotherapie und Psychologinnen in Osttirol. Psychnet und Psychologen.at.
Im Gesundheitsministerium hast du das jetzt schon gesagt gehabt,
also,
dass es da eine Liste gibt von klinischen Psychologinnen und Psychologen, oder?
Genau, das haben wir davor vergessen, als Grundbedingung, damit es überhaupt rückerstattet wird. Die klinische Psychologin, der klinische Psychologe muss in die Liste der klinischen Psychologinnen und Psychologen im Bundesministerium eingetragen sein.
Genau. Ja.
Das ist vielleicht dann ganz hilfreich, wo man Hilfe oder wo man Ansprechpersonen findet. Ja.
Meine grundsätzliche Erfahrung da ist so ein bisschen so, dass es vielleicht oft wichtig ist zu sagen, man kann sich einer Behandlung, einer klinisch-psychologischen Behandlung geben, wo es darf auf 5 vor 12 sein, wenn man den Eindruck hat, dass man mit einer Problemsituation schon eine Zeit lang oder sich beschäftigt und irgendwie es ans Leben schwerer macht. Und also was ich schon häufig erlebe, dass Menschen dann sagen, das hätte ich eigentlich auch früher tun können, da hätte ich mal ein bisschen Lebensenergie oder auch schlechte Zeit, weil wir haben alle eigentlich nicht oder Zeit zu verschenken oder Lebenszeit zu verschenken. Insofern finde ich, das ist vielleicht so ein bisschen eine Ermunterung, die ich auch machen würde, dass es eigentlich kein großes Hokuspokus ist, sondern irgendwie in den allermeisten Fällen eine ganz wertschätzende Erfahrung und insofern was ist, was einem schon wo Sinn macht, bevor der Schuh festdrückt zu gehen.
Genau, man hört ja oft so den falschen Satz, ja, wird wohl noch nicht schlimm genug sein. Mhm. Ja. Der Satz ist absolut nicht hilfreich, das stimmt ja nicht. Also, gescheiter ist rechtzeitig, weil es ist immer noch rechtzeitig genug. Ja. Denke, Klientin, also im fortgeschrittenen Alter, man beim Abschlusstermin gesagt hat, eben, wissen Sie, was mir anzieht? Entschuldigung, dass ich nicht schon vor 20 Jahren gekommen bin.
Ja, das ist vielleicht so der Punkt, oder?
Weil es wirklich, das kann ja wirklich eine entscheidende Hilfestellung gewesen sein, um mit Problemen, Erkrankungen, was immer anders umzugehen. Ja.
Und man hat schon ein Recht auf eine halbwegs gute Lebensqualität, vielleicht, oder? Das kann man in Anspruch nehmen, absolut, sagen wir mal so grundsätzlich.
Ich sage immer, es steht ja nirgends geschrieben, dass ich schwageln muss, im Gegenteil, es darf erleichtert werden.
Ja, genau.
Und was, was ich davor noch sagen wollte, was mir so aufgefallen ist über die Jahre, Gott sei Dank, glücklicherweise, wie sie angefangen haben, waren 90% meiner Klientinnen. Inzwischen ist es fast 50-50.
Aha.
Das kann damit zu tun, dass ich jetzt als männlicher Psychologe vielleicht für Männer leichter Ansprechperson bin, aber das hat sich in meiner Erfahrung deutlich geändert. Mhm. Ja. Also, ja, ein Professor damals an der Uni noch gesagt hat, er hat vom Fenster oben beobachtet, wie Klienten unten die Straße zuerst zwei, dreimal abgegangen sind, obwohl niemand bekannt da oben ist. Und dann erst bei der Tier einer sein.
Echt, ja.
Also das ist mir aufgefallen. Also es gibt dann wirklich oft zufällig Tage, wo nur männliche Klienten in der Praxis sind. Ja. Und das finde ich schon gut.
Ja, es ist normaler geworden und statistisch gesehen erkrankt jeder zweite Mensch irgendwann im Laufe des Lebens an einer psychischen Erkrankung. Also es ist eigentlich fast ein bisschen was statistisch gesehen nicht abnormal ist.
Das ist wirklich oft
ein Leiden zu haben. Auch. So Kreuzweh hat auch fast jeder Mensch einmal oder so ähnlich.
Und das
oder?
Ist eine totale Erleichterung, mitzukriegen oder draufzukommen, das ist nicht mein Versorgen, das ist nicht meine Schuld, sondern wirklich, wenn jeder zweite irgendwann im Laufe des Lebens dann kann auch geholfen werden.
Ja, genau.
Und das macht auch schon einen Unterschied.
Ja.
Ja, sind wir weggekommen, gell?
Ja.
Jetzt kommt auch noch eine wichtige Frage, die unangekündigte Überraschungsfrage. Wir haben uns letzte Woche zum Kaffee getroffen. Da hast du immer gesagt, wir waren uns ja einig, dass Arbeit als Psychologe hinterlässt die Spuren im Leben. Ne?
Ja.
Und du hast, glaube ich, so sinngemäß gesagt, also ich möchte nicht schrullig werden im Was machst du damit, wenn du nicht schuldig warst? Weil man hört immer bei klinisch-psychologischer Behandlung, das ist ja lösungsorientiert, ressourcenorientiert, wo man so ist. Was nutzt du für eine Ressourcen, damit du das gut über die Runden bringst?
Ich versuche, gute Begegnungen zu haben, aber vielleicht ist es schon ein bisschen geschehen mit der Schrulligkeit. Wer weiß.
Erzähl mir gleich.
Insofern.
Woran erkennen es die Leute in der Umgebung?
Genau. Ich denke schon, gute Begegnungen sein, was einen davor bewahren, irgendwie in eine eigene Blase zu treten und immer in guten Austausch zu kommen. Ja. Also ich würde sagen, gute Begegnungen. Ja.
Gut. Mhm. Ich nehme es mit.
Und was machst du, Christoph, damit du nicht schuldig wärst?
Bei mir ist es wurscht, ich bin schon schuldig.
Schon geschwiegen.
Ich erlaube es mir. Nein, was mache ich? Ich schaue, dass ich gut schlafe.
Ganz wichtig. Hilft gegen schrullig werden.
Ja, weil ich dann besser drauf bin und dann kann ich die Aufgaben besser erledigen. Ich coach gerne im Garten rum, das ist mir ganz wichtig.
Mhm.
Ich schwimme gern, das ist ein guter Ausgleich. Ja. Und wie gesagt, www.guteküche.de, also in den Ferien am Wochenende, wenn ich Zeit habe, mit für uns kochen, das ist. Weil wirklich, es macht schon Spaß. Ja. Hat jetzt einmal kürzlich ein Klient gesagt, ungefähr deinen Job möchte ich haben. Ja. Also im Negativen, den möchte ich nicht haben. Ja. Du sitzt da und tragst den ganzen Tag die Geschichten an. Es macht was. Ich denke, unsere Verantwortung ist, den Job halbwegs gut zu machen. Und das heißt ja, dass wir von den Klienten lernen dürfen.
Ja. Ja.
Und nicht vielleicht Fehler, die in einer Burnout führen, wiederholen müssen.
Mhm.
Und glaub ich, glaube schon, dass wir die Verantwortung haben, auf uns zu schauen. Ja.
Absolut. Ja. Und das auch ein bisschen vorlebt, was man predigt.
Ja. Danke.
Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.